gehst, was zählt dann? Was zählt mal in 100 Jahren, in 200 Jahren? Weißt du, was dann zählt? Nur noch das, was du mit Jesus gemacht hast.
Amen.
Und was du aus dieser Motivation heraus gemacht hast. Ja? Und ich sage nicht, man kann nicht eine Berufung leben da draußen in der Welt, wenn Gott dich dahin stellt. Natürlich, auch das bringt Frucht. Aber es zählt am Schluss das, was du für Jesus gemacht hast. Alles andere wird verbrennen. Und in Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Sag mal Schätze.
Schätze.
Sag mal Schätze im Himmel.
Schätze im Himmel.
Okay, wo weder die Motten noch der Rost. Okay, deshalb, das ist gut, das ist eine gute Lektion. Öffne immer deine Bibel, dann bist du immer im Bild. Okay, versteht ihr die Message? Das war eine Message vom Himmel. Öffne immer deine Bibel, dann hast du immer ein Bild. Danke, okay. Rossi Fress. Und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jetzt werde ich meine Hand nicht mehr hochheben, sonst geht das Bild raus. All right. Also Jesus sagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Wie macht man das? Indem du einem Dreamteam dienst, indem du dein Leben Jesus schenkst, indem du das tust, was Gott dich berufen hat, dass du deine Bestimmung lebst. Und indem du für Leute betest, die Jesus noch nicht kennen. Und indem du für Leute gibst, die Jesus noch nicht kennen. Das sind Schätze im Himmel. Das kann niemand dir nehmen. Jeden Euro, den du mit der richtigen Motivation ins Reich Gottes investiert, wird Frucht bringen. 30, 60 und 100-fältig. Und kein Rost und kein Dieb und kein Teufel und niemand kann dir das je wieder schälen. Das steht auf deinem himmlischen Konto. Amen. Okay? Also Dinge, die im Himmel zählen, für ewig und immer zählen, das eine gute und positive Auswirkung hat in die Ewigkeit, aber auch schon jetzt. Wenn du jetzt gibst aus deinem Herzen heraus und Gott dienst aus deinem Herzen heraus, wird das jetzt schon Auswirkungen haben auf deine Kinder, auf deine Nachbarn, auf deine Geschwister, auf deine Mitmenschen, ja, auf deine ganze Familie. Und ich könnte euch jetzt ein super Zeugnis erzählen von letzter Woche, aber das wird vielleicht Cornelia dann erzählen Ende Jahr am Silvester, wenn wir hier Gottesdienst haben am 29.12. Und dann werden wir Zeugnisse hören. Okay, was Gott alles Gutes getan hat. Also, du entscheidest jeden Tag, ob du für Gott lebst oder ob du für den Rost der Welt lebst. Oder ob du für etwas lebst, was Gott segnet und zu Frucht macht, 30, 60 und 100-fältig für alle Ewigkeit. Okay, wofür gibst du dein Leben, deine Ressourcen, deine Zeit, deine Talente, dein Geld? Geld ist auch Leben. In diesem Sinn. Du gibst Leben, damit du arbeitest. Du gibst Zeit, damit du arbeitest, damit Lohn kommt. Also in diesem Sinne ist Geld auch ein Stück von deinem Leben. Und wenn du gibst, dann gibst du ein Stück von deinem Leben. Und Gott sieht das. Okay, geh mal zu Johannes 3, Vers 16. Warum macht Geben Freude? Warum ist Geben gut? Warum ist Geben wichtig? Weil es die Natur Gottes ist. Weil es die Natur Gottes ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Siehst du, der Vater im Himmel hat von seiner Substanz, Substanz, Substanz gegeben. Er hat sein allerletztes gegeben für dich und für mich und für die Welt. Er hat das gemacht. Und diese Natur ist in dir, wenn du in Christus bist. Weiter, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also, dein himmlischer Vater hat nicht gesagt, was kann ich von diesem Menschen kriegen. Komm, ich mache mir Menschen, ein paar Milliarden Menschen, und die werden dann mich, ich kriege dann was von denen. Nein, er hat zuerst gegeben, er hat sein Letztes gegeben für jeden, der auf diese Welt kommt. Und das ist unsere Natur. Sobald du diese Natur Gottes in dir hast, 2. Korinther 5, wir sind, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und diese Natur ist gemacht zum Geben. Geben macht Sinn und Geben macht Freude. Okay, wenn du Jesus angenommen hast, dann ist das in dir. Geh mal Apostelgeschichte 20, Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Okay, damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um noch den Armen etwas abgeben zu können, sagt die Hoffnung für alle. Also ja, wir müssen arbeiten, das ist so. Okay, dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Wer von euch hat gerne Geschenke? Okay, sind fast alle ehrlich. Ja. Aber ganz ehrlich, wer gibt lieber etwas? Siehst du? Das ist die Natur Gottes. Das ist die Natur Gottes, die durchbricht. Ja. Ich habe auch gern Geschenke. Ja, ich habe gerne Geschenke. Aber die paar Mal, wo ich was Größeres verschenkt habe, im richtigen Moment an die richtigen Leute, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist wie wenn diese Freude dann länger schwingt, länger in deinem Herzen wirkt, wenn du das Richtige zur richtigen Zeit gibst. Amen. Gut, also jeder Mensch will geben. Es ist unsere Natur. Jesus bestätigt das in Lukas. Wir gehen gleich dann zu Lukas 10. Kannst mal anfangen zu blättern, wenn du zuhörst. Gib oder diene, sagt Jesus immer wieder. Diene und gib. Gib und diene. So wirst du glücklich. Das ist deine Natur. Der barmherzige Samariter. Viele kennen, wer kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Wer hat davon schon mal gehört? Wer ist im Samariterbund? Gibt es das hier in Deutschland, oder? Heißt das hier auch Samariterbund? Okay, so heißt das. Alright, also der barmherzige Samariter. Er findet einen Verletzten auf der Straße. Er ist der Letzte von diesen paar Leuten. Das sind ein paar Geistliche, die sind gerade mit der Bibel unterm Arm unterwegs in die Gemeinde. Und da liegt einer auf der Straße, verwundet und blutet. Und die sagen, sorry, ich muss in die Gemeinde, habe keine Zeit. Vielleicht hilft dir jemand anders, aber ich muss in den Gottesdienst. Und dann hat es da noch ein paar fromme Leute und der Samariter, der eigentlich in der Bibel oder im Gesetz nicht eingewiesen ist, der sieht den Verletzten und geht hin und die Bibel sagt, he poured in the oil and the wine. Das war damals Medizin und hat ihn versorgt. Und dann hat er ihn ins Hotel gebracht und dann lesen wir im Vers 35 oder in die Herberge. Weiß nicht, ob es eine Jugendherberge war oder ein Drei-Sterne-Hotel oder ein Fünf-Sterne-Hotel. Hat sicher ein gutes Haus gesucht. Guck mal, am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus dem Geldbeutel. Also er hat ihn da einquartiert und für ihn gesorgt und gab. Wir reden über Geben heute Morgen. Sieh dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Also egal, sorge um ihn, hier hast du Geld, sorge für ihn, wenn ich zurückkomme, zahle ich den Rest. Egal, was es kostet. Okay? Dann, was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh hin und mache es genau so, sagte Jesus. Und das spricht auch zu uns, dann geh hin und mach es genauso. Wenn wir sollen Leuten Barmherzigkeit zeigen und wir sollen sie versorgen und wenn es nötig ist, sogar finanziell für sie sorgen. Okay, der gegeben hat, hat das gemacht. Und Jesus lobt ihn eigentlich vor diesen Leuten und sagt, was der Samariter gemacht hat, das hat er richtig gemacht. Weißt du, wie viel ein Denar ist? Ein Denar ist ein Tageslohn. Also er hat 2 Denare dagelassen. Er hat zwischen 200 und 300 Euro dagelassen. Und er hat gesagt, wenn ich zurückkomme und es sind 4, 5 Nächte geworden oder 10, dann zahle ich die restlichen 800, wenn ich zurückkomme. Also das ist nicht nur hoppla hopp, er hat nicht 2 Euro dagelassen, sondern er hat wirklich in die Tasche gegriffen und gesagt, ich will diesen Mann versorgen. Okay, und Jesus sagt, geh hin und mache das. Er hätte denken können, einen Fremden. Und übrigens waren da Religiöse und es hatte Pfarrer und es hatte Gesetzeslehrer. Sollen die doch, die predigen immer Liebe, sollen die doch das machen. Und hey, also ich habe auch nicht gerade 1.000 Euro übrig. Das war eigentlich mein Weihnachtsgeld, um Geschenke zu kaufen für meine Kinder. Also, ja, also vielleicht suche ich mir ein günstigeres Hotel und dann zahle ich die erste Nacht und dann haue ich ab. Hätte alles machen können. Aber die Bibel sagt, er hat 200 bis 300 Euro auf den Tisch gelegt, damit es diesem Mann gut geht. Und Jesus sagt, er hat es gut gemacht. Das ist der barmherzige Samariter. Weißt du, was Barmherzigkeit ist? Das ist mehr als du Armer, geht es dir schlecht. Das ist nämlich, du Armer, ich helfe dir jetzt. Amen. Und ich tue, was ich kann, um Amen. Dir zu dienen. Amen?
Amen?
Amen. Okay. Und das sagt Jesus, das ist das Beispiel. Mach das. Warum will Jesus, dass wir barmherzig sind? Will er dir die Hosentaschen leeren? Will er dein Geld? Will er sehen, wie geistlich du bist? Nein, weil er durch dich Menschen segnen will. Weil er durch dich Menschen retten will. Weil du ein Botschafter bist an Christi Stadt. Dass wir unsere Botschaft nicht nur predigen, sondern dass wir sie auch tun. Und ich freue mich so, dass wir bei Trevor ein Beispiel haben, dass wir was getan haben und nicht nur geredet haben. Das ist so schön, gerade jetzt. Das hatte ich nicht so geplant, aber Gott hatte das geplant für diese Predigt. Dass wir ein gutes Beispiel haben, wie das eine Gemeinde machen kann. Wir können zusammen ein Segen sein auf der anderen Seite der Welt, auch hier, aber auch auf der anderen Seite der Welt. Also Gott will nicht dich berauben oder dir schaden. Gott hat dein Bestes im Sinn. Und by the way, nebenbei gesagt, Cornelia hat 2015 angefangen, sich einfach in Flüchtlinge zu investieren. Und zu investieren und zu investieren. Und so viel ich weiß, hat sich noch keiner von denen bekehrt. Aber weißt du, was wir schon alles zurückgehalten haben? Ich könnte eine Liste schreiben, was zurückgekommen ist. Einfach so. Gott hat uns sowieso gesegnet. Du wirst nie in Jesu Namen etwas rausgeben, was nicht irgendwann zurückkommt. Vielleicht kommt nicht alles morgen zurück oder übermorgen zurück, aber es wird zurückkommen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Im Positiven, im Negativen auch, aber im Positiven auch. Amen. Also, es ist deine Natur, dein innerer Mensch will geben. Geben ist ein sehr gutes Mittel gegen Egoismus, gegen Selbstsucht. Ich drehe mich um mich, um mich, um mir selber und wir vier und sonst niemand mehr. Das Geben ist ein sehr gutes Mittel dagegen. Wir haben bei uns, Cornelia und ich haben zwei Hauptrouten, Spaziergänge, wenn wir rausgehen am Sonntag oder am Montag. Und wir nicht in den Bergen sind oder Skifahren oder irgendwas, dann gehen wir spazieren. Und dann ist eine Route und die andere Route geht unter der Bahnlinie durch. Und das ist ein großes Schiff, da steht, es fehlt einfach nur die Liebe. Die Leute lechzen nach Menschen, die aus dem Herzen geben und Menschen lieben. Und wenn wir Menschen lieben mit dem, was wir tun, dann wird das Bände sprechen. Und ihr Lieben, es kommt Weihnachtszeit. Und lass uns diese Weihnachtszeit dazu nützen, aufmerksam zu sein. Ich sage nicht, wir müssen Tausende von Euros verschenken, aber lass uns aufmerksam sein. Es gibt so viele Menschen, die nach Liebe lechzen, die Stacheln haben wie 5 Igel. Wenn du sie anguckst, sagen sie schon, rühr mich nicht an. Aber innen drin lechzen sie nach Liebe. Hatte letzte Woche so ein Telefonat. Ich wäre am liebsten ins Fleisch gegangen. Wisst ihr, was Fleisch ist? Ich hätte am liebsten zurückgegeben und mal meinen Tarif durchgegeben. Und dann hatte ich so einen Check vom Heiligen Geist. Moment. Probier mal von hinten zu kommen, dich in die Person reinzufühlen und ihr zu helfen. Und diese knisternde Atmosphäre, diese Schießatmosphäre hat sich sofort gelegt. Wir sind die, die die Liebe Gottes in uns haben. Und ich sage nicht, mein Fleisch hat geschrien, sage, jetzt reicht es mir mit dir. Aber hey, wir können barmherzig sein. Sogar be lovable with the unlovable. Liebe die Ungeliebten und liebe die Leute, die dich nicht lieben. Ja? Wir haben ja eine ganze Familie, wir lieben dich. Okay, du bist hier angenommen. Jetzt hast du Power, da draußen jemanden zu lieben, der dir schräg kommt. Sag mal Halleluja. Ihr guckt mich alle ein bisschen an. Okay, das war auch nicht in meinen Notizen. Also, Gott ist ein Geber, Jesus ist ein Geber, Jesus ermutigt geben. Geben ist der Natur Gottes, es segnet andere, es segnet dich, es macht glücklich. Es baut das Reich Gottes, es baut ein Erbe, ein Vermächtnis. Was möchtest du mal, Was möchtest du mal sagen, hören, sagen, wenn du an deinem eigenen Grab stehen könntest? Was sollen die Leute an dem Tag über dich sagen? Das ist Erbe, das ist Legacy, das ist Vermächtnis. Und die Leute sagen aber, das hat er gemacht und das hat er gemacht und ihm habe ich das zu verdanken und eigentlich habe ich seinen Kindern das zu verdanken, das kommt eigentlich auch von ihm. Und dann, leider hörst du das nicht, aber im Himmel wirst du spüren, dass du etwas hinterlassen hast. Und Jesus wird mal sagen, komm rein, du guter und treuer Knecht. Amen. Wer möchte mal hören, du guter und treuer Knecht? Amen. Dafür leben wir. Okay. Also geben ist seliger als nehmen. Zwei Bibelstellen hier, die sehr gut sind. Sprüche 11, Vers 25. Geben macht glücklich. Sag mal, geben macht glücklich. Okay. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Hallo. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Prediger 3, Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt unter ihnen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Es gibt nichts Besseres. Die Bibel sagt, es gibt nichts Besseres, als dass du dich in andere Menschen investierst und für andere Menschen dein Leben gibst. Da bleibt immer Zeit für dich. Gott kennt dich und Gott weiß, dass ich gerne Ski fahre und Gott weiß, dass ich gerne E-Bike fahre und da ist immer, irgendwann ist Zeit für das. Aber sonst lebe ich dafür, dass ich anderen Menschen diene. Dafür bin ich gemacht und dafür bist du gemacht. Jeder in seinem Fall, jeder in seiner Kapazität. Niemand muss das tun, was ich tue. Und ich muss Gott sei Dank nicht tun, was du tust. Ich kann nämlich nicht tun, was du tust. Aber jeder hat etwas zu geben. Sei es Zeit, eine Aufmerksamkeit, eine Karte, sei es Geld. Egal, jeder hat was zu geben. Und bete und frage Gott, wann es Zeit ist, wo und was zu geben. Okay, übrigens werden wir heute kein großes Opfer aufnehmen, wir werden heute ein ganz normales Opfer aufnehmen. Das große Opfer kommt erst in 2 Wochen. Weißt du warum? Weil ich möchte, dass du dir überlegst, ob du was geben willst und wie viel du geben willst. Wir wollen keinen Druck auf Leute ausüben. Du betest und dann gibst du die 5 Euro mit Freuden oder die 50 oder die 5.000 mit Freuden, so wie Gott dich instruiert. Und dann, du machst das nicht wegen mir, sondern du machst das mit Gott und für Gott. Okay, nur mal schnell. Okay, also viele Menschen sind im Herzen großzügig. Viele Christen wollen geben, aber sie haben keine Gelegenheit. Und das werde ich noch ein bisschen erklären jetzt. Weil sie nicht wissen, wohin sie geben sollten. Ja, es gibt schon Organisationen, die, da gibt es Millionen von Spenden und dann gibt es 20, 30, wie viel Prozent geht dann in ihre eigenen Taschen. Ja, und ich würde die auch nicht unterstützen. Ich würde Organisationen unterstützen, die möglichst viel von dem, was sie kriegen, weitergeben dahin, wo die Leute es brauchen. Also das ist schon mal ein Punkt. Du musst wissen, wohin du gibst. Und das Gute ist, mit den Missionaren, die wir hier haben, haben wir eine 10- und 20-jährige Beziehung. Wir kennen ihre Leben, wir kennen ihre Ehen, wir kennen ihre Früchte und wir geben Leuten, denen wir, ich sage es mal im Volksmund, blind vertrauen können, weil wir sie kennen. Okay? Also wenn wir Missionare unterstützen, dann solche, denen wir vertrauen können. Okay? Weil manche Leute geben nicht, weil sie denken, sie haben nichts zu geben. Was sind meine 2 Euros? Was sind meine 5 Euros? Was helfen meine 10 Euro? Ist ja nichts. Und da bin ich selber oft schon oft gewesen. Wenn Gott zu mir gesagt hat, gib diesem Mann mal 10 Euro, denke ich. Der arbeitet da, verdient so viel. Wenn ich jetzt dem 10 Euro gebe, der denkt, ich bin mir Schucke. Und hat mich oft abhalten lassen. Aber ich selber habe schon mal 5 Euro gekriegt oder 10 Euro von irgendjemandem. Dann habe ich gedacht, wow, Gott hat an mich gedacht. Also lass dich nicht einschüchtern vom Betrag. Gib, was Gott dir sagt und gib es mit Freude. Und du wirst schauen und du wirst sehen, was Gott dadurch tun will. Sie geben nicht, weil sie denken, das bisschen macht nichts aus, weil sie denken, es reicht nicht für mich selbst, wie soll ich geben? Und da habe ich 2 Antworten heute Morgen für dich. So kannst du anfangen zu geben oder so kannst du geben. Erstens, Jesus an erster Stelle. Amen. Matthäus 6, Vers 33, geh mal dahin. Matthäus 6, Vers 33. Das muss, das soll, das darf in deinem Leben zur Realität werden. Und dann kommt dein Leben in Ordnung. Dein ganzes Leben kommt nie richtig auf die richtige Bahn, sobald du Jesus an zweiter Stelle hast. Jesus muss an erster Stelle sein. Oder dein Leben wird nie glücklich werden, wenn du 80% oder 75% für Jesus lebst. Es wird nur dann richtig werden, wenn du 100% für Jesus lebst. Amen. Kann ich mal ein Amen hören?
Amen.
Die meiste Unterstützung kriege ich von der Front Row, deshalb sitzt ihr hier. Okay, also 100%. Also trachtet aber zuerst, sag mal zuerst, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Er redet von Geld, um Rechnungen zu bezahlen, um die Miete zu bezahlen, um Kleider zu kaufen. Jesus sagt, wenn du mich an erster Stelle hast, Jesus, ich bin nicht Jesus, dann wird ich dafür sorgen, dass du deine Rechnung bezahlen kannst.
Amen.
Bevor du irgendwas anderes tust, mach Gott zu deiner Priorität. In allem und in jedem. Okay? Also, Gott zuerst. In deiner Zeitrechnung, in deinen Entscheidungen, in deinen Finanzen. In allen Entscheidungen, Gott zuerst. Frag in allem und jedem, wo du entscheidest, Gott, was würdest du entscheiden? Jesus, was würdest du jetzt machen? Und Jesus sagt in Sachen Finanzen, was zuerst kommt. In Malachi 3, Vers 10, ihr kennt die Bibelstelle, bringet aber den Zehnten ganz ins Kornhaus. Auf das Speise in meinem Hause sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr. Der Herrscher, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Sag mal, überreiche Fülle. Gott wird es herabschütten, aber nur, wenn du Gott an erster Stelle hast. Er kann nicht. Er kann keine Kompromisse segnen. Er segnet dich, soweit es geht, aber es geht nur so weit, wenn Gott bei dir an zweiter Stelle ist. Und wie merke ich, ob Gott bei mir an erster Stelle ist? Guck mal, wenn du am 25. deinen Lohn kriegst, was du dann zuerst bezahlst. Zuerst die Weihnachtsgeschenke, dann die Gasrechnung, dann die Elektrorechnung und dann meine Miete. Und wenn dann was übrig bleibt, dann vielleicht kommt noch Gott. Das heißt, Gott ist an letzter Stelle. Ich habe über diese Predigt 2 Monate gebrütet, mindestens 1 Monat, und habe gebetet. Und ich habe einen Mentor in meinem Leben, der sagt, Toni, willst du etwas für die Gemeinde oder willst du etwas für dich? Willst du etwas für Jesus oder willst du etwas für dich? Und wisst ihr, was ich wirklich möchte? Ich möchte, dass jeder von euch unter den Segen Gottes kommt, bis in die letzte Ader seines Lebens und auch finanziell. Mir dreht den Magen um, wenn ich Frauen sehe, die einzelerziehend sind, die am Bäckerstand stehen, von morgens bis abends, die auf Zuruf arbeiten, morgens um 5 bis abends um 22 Uhr, für so einen Lohn. Aber der Lohn ist nicht alles. Gott kann dich segnen, dass aus diesem Lohn so ein Lohn wird.
Amen,
beschränke nie Gott auf deinen Lohn. Egal, wenn du 6.000 Euro verdienst im Monat. Wenn du 60, das ist nie das Limit.
Amen.
Gott hat gesagt, ich werde dir die Himmelsfenster öffnen. Aber Gott hat auch gesagt, das werde ich tun, wenn ich an erster Stelle bin.
Amen.
In allem.
Halleluja.
In deiner Zeiteinteilung, in deiner Familie, im Gebet, in Finanzen, in allem. Und wir haben gerade gelesen, Matthäus 6, Vers 19, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz.
Amen.
Amen. Und mit allem, was ich habe, ich möchte, dass du den Segen Gottes erlebst. Ich könnte jetzt 5 Beispiele aus meinem Leben erleben, aber ich will nicht immer erzählen, aber ich will nicht immer über mich reden. Ich hoffe, wir hören finanzielle Zeugnisse am 29.12. Und Gott hat schon einiges getan bei euch. Ich habe im September, glaube ich, gesagt, jemand von euch wird mal 1.000 Euro kriegen oder 5.000 Euro kriegen oder 10.000 Euro kriegen. Es kommt. Und jemand hat mir schon gesagt, hey Toni, ich habe einen Geldsegen gekriegt. Bing, just like that. Aber lasst uns darauf achten, dass wir Gott an erster Stelle haben. Also gib an erster Stelle Gelegenheit. Ich habe keine Gelegenheit, den Zehnten zu geben. Das höre ich immer wieder. Ich kann keinen Zehnten geben, ich habe zu wenig Geld. Wenn du 1.000 Euro Lohn kriegst, wie viel ist der Zehnte? 100, das kam schnell. 100 Euro. Also wenn ich dir 1.000 Euro in die Hand drücke, dann kannst du 100 Euro auf die Seite tun und die Jesus geben.
Amen.
Oh, dann habe ich nur noch 900. Und dann lass Gott mal die 900 segnen. Und du wirst mit diesen 900 nie so weit kommen, wenn du rechnest, wie wenn Gott rechnet. Sag mal Amen.
Amen.
Ein paar Leute rechnen ganz angestrengt. Ist gut. Also das heißt nicht, Gelegenheit den Zehnten zu geben, hast du immer. Und wenn du 5 Euro verdienst, dann kannst du 5 Cent abgeben, das ist der Zehnte, oder wie viel ist das? 50 Cent. Danke, 50 Cent. Alright, das war nur das Hundertstel. Hat jemand gesagt, ich gebe mehr als den Zehnten, ich gebe den Zwanzigsten, ich gebe den Hundertstel. Ja, okay, gut, einige haben es kapiert. Alright, gut. Lass Gott den Resten segnen, aber Gott kann nur den Resten segnen, wenn du mit dem Anfang gehorsam bist. Zweitens, und da mache ich jetzt nicht mehr lange, ich predige euch etwas, was ich schon zweimal gepredigt habe, aber ich werde so lange predigen, bis mindestens 80% aller Leute das machen. Sag deinem Geld, wohin es gehen soll. Weißt du, diese Wirtschaft da draußen mit Kreditkarten, Online-Shopping, Amazon-Shopping, Bahnhofstraße-Shopping, Kick-Shopping, Aktion-Shopping im Rewe, Aktion-Shopping, Schnäppchen-Shopping im Edeka, die sind dafür da, das sind die Profis, die haben Psychologen und die haben eine Werbestrategie, wie sie dir das Geld aus der Tasche ziehen können.
Aha.
Also, aha, hat sie gesagt. Ich sage ja, die erste Reihe ist meine größte Unterstützung heute. Danke. Alright. Und es gibt einen Mann, Dave Ramsey, der hat mit Immobilien ein paar Millionen gemacht und ist über Nacht bankrott gegangen. Und dann ist er zu Gott gekommen und hat zu Gott gesagt, Herr, hilf mir, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Geld, aber ich weiß, er hat das nicht so formuliert, aber er wusste, er hatte eine Gabe für Geld in sich. Und er wollte geben und er wollte auch reich werden, aber sagt Gott, wie geht das? Und dann hat er die Bibel studiert, rauf und runter. Und dann hat er angefangen, Seminare zu geben, um Menschen zu helfen, ihre Finanzen in den Griff zu kriegen. Und er hat mittlerweile Zehntausenden geholfen, aus ihren Schulden rauszukommen. Und er hat 7 Schritte, die für jeden funktionieren auf der ganzen Welt, die seit Jahrzehnten, sag mal Jahrzehnten, funktionieren, damit man aus den Schulden rauskommt und damit man das Geld biblisch verwaltet. Und das sind 7 einfache Schritte und die kommentiere ich jetzt ganz kurz und dann kommen wir zum Ende. Okay, also Schritt 1, schreibe auf, was du ausgibst. Dann plane, was du ausgeben willst. Also wenn du einen Schritt tun willst, bis Weihnachten, nimm einen Zettel und schreib drauf, wofür du dein Geld ausgegeben hast. Und wenn das Ende des Monats so viel ist, wie du eingenommen hast, dann hast du schon einen Riesensieg. Wenn das mehr ist, als du eingenommen hast, dann hast du auch einen Sieg, weil dann weißt du nämlich, wohin dein Geld geht. Ja? Übrigens sind diese PowerPoints sind immer auch im Internet, aber mach nur Fotos, ist schon gut. Die sind immer auf unser Predigting, online auf der Website. Die sind unsere Predigten immer, das, was geschrieben ist. Okay? Aber, und dann sag du dem Geld, wohin es geht. Nicht der Mastercard und nicht die Aktionen im Shoppingcenter, sondern du bestimmst, wohin du dein Geld gibst. Und ich sag dir, wenn du das machst, diesen ersten Schritt, und du sagst deinem Geld, wohin es geht, dann fühlst du dich, wie wenn du eine Lohnerhöhung gehabt hättest. Weil kommt endlich Ordnung in dein Chaos. Und ich weiß, wir haben ein paar Leute hier, ich gucke ein paar Leute an, die haben es voll im Griff. Das sind die Mr. Budget und Mr. Finanzen. Ich sehe zwei, drei, die sagen, yeah, yeah, yeah. Weil die machen das akribisch. Die sind besser als ich. Amen, gut. Angefangen, sehr gut. Dann, wenn dich das betrifft, spare so schnell wie möglich 1.000 Euro. Weißt du wofür? Notgroschen. Wenn du in dieser Welt lebst, dann bricht mal dein Kühlschrank, dann bricht mal deine Waschmaschine, wie sagt man dem, da geht deine Waschmaschine kaputt. Dann fährst du um einen Pfahl rum und das Auto streift diesen Pfahl da. Und wenn du dann 1.000 Euro hast, dann denkst du, ha, Gott ist treu, ich habe schon 1.000 Euro, das zu bezahlen. Kein Problem. Und du gehst nicht wieder in die Schulden. Okay, spare so schnell wie möglich 1.000 Euro. Ramsey, jetzt hör mal die Challenge. Ramsey sagt, das braucht einen Monat, um 1.000 Euro zu sparen. Ehrlich gesagt, ich habe länger gebraucht. Aber ich habe es gemacht. Okay? Schritt 3, raus aus den Schulden. Die Schulden fressen dein Geld. Ja? Ausgeklammert kann man Hypothek, sagt man in der Schweiz. Wie ist das hier? Hypothek, okay, gut. Das Haus, wenn du ein Haus hast und du zahlst der Bank, in vielen Sachen macht das Sinn, dass man ein Haus baut und das Geld von der Bank holt und dann ein Haus hat und dann hat man am Schluss ein Haus. Das ist gut. Okay, aber ich rede alle anderen Schulden, Kreditkartenschulden, andere Schulden, Schulden beim Freunden, Schulden bei der Familie, zahl die Schulden ab. Erstens belastet dich das. Und zweitens frisst das immer dein Geld und es stillt auch ein Stück weit deine Freude. Viertens, spare 3 bis 6 Monats Ausgaben. Achtung, Ausgaben. Am Anfang, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, 3 Monatslöhne oder 6 Monatslöhne, also bis ich 6 Monatslöhne auf die Seite kriege. Aber wenn ich nur das rechne, was ich jetzt in diesem Monat zum Leben brauche, also zum Essen und Versicherung, alles, was jeden Monat überhaupt so anfällt, dann bleibt bei mir und Cornelia noch so ein bisschen eine Spatzung. Dann kann ich das ein bisschen auf die Seite legen, aber so viel muss ich für einen Monat haben. Dann legst du das auf die Seite. Und die zwei Sachen, die 1.000 Euro oder dann eben die 3 bis 6 Monatsausgaben, das ist das Geld, was du auf der Seite hast. Wenn du morgen entlassen wirst, dann bist du ganz cool und sagst, ich habe 3 Monate zu leben, auch wenn ich gar nichts tue. Meine Familie kann ruhig schlafen, meine Frau kann ruhig schlafen, überhaupt kein Problem. Und dann das Gute in Deutschland, bis in 3 Monaten kickt dann irgendwelche Versicherung oder Arbeitslosengeld oder irgendwas rein. Aber du hast Geld auf der Seite. Und jetzt bist du nicht in Not und musst nicht jeden Job annehmen. Du kannst suchen und du kannst den Job annehmen, den Gott dir gibt. Du hast Zeit. Und das entspannt deine Familie und das entspannt dich selber. Tu das auf die Seite. Okay, 5 und 6. Spare mehr für die Rente. Bei meiner Sparkasse hat es für 2 Jahre lang hat's da so ein Rentenloch gegeben. Das war ganz cool. Die haben auf dem Boden so einen großen Kreis geklebt und da stand drauf das Rentenloch und dann ging es da runter. Rentenloch. Ah! Und dann ist es so, wenn du jetzt anfängst, für die Rente zu sparen, Ramsey sagt dir sogar, wie viel? Er sagt, spare 15% von dem, was reinkommt, in eine gute Anlage. Darüber könnten wir jetzt reden, was die Anlage ist. Ich bin kein Profi, ich sage euch das nicht. Er redet darüber, fragt andere Leute, die rauskommen. Aber lege was auf die Seite für deine Rente. Weil diese Rente ist nicht so prickelnd. Wer hat schon herausgefunden, dass die deutsche Rente vielleicht mal nicht so prickelnd sein könnte? Okay, könnte. Wir sind ja noch nicht pensioniert, Gott sei Dank. Wir sind noch nicht da. Aber der Tag wird kommen, wo du, ich kann es dir ganz aus eigener Erfahrung schwören, der Tag kommt, wo du 63 wirst. Und dann kommt der Tag, wo du 64 wirst und dann kommt der Tag, wo du 67 bist und dann kommst du irgendwann in Rente. Und dann ist einfach schön, wenn nicht nur der Staat, sondern wenn du selber auch noch etwas auf der Seite hast. Damit du ein würdiges Leben hast, bis ins hohe Alter. Und du einfach einmal nicht mit 80 denken musst, ich muss jetzt sterben, weil ich habe kein Geld mehr. Hallo? Hallo? Okay, gut. Dann letzter Schritt, letzte zwei Schritte. Dann jetzt zahle dein Haus ab. Und das ist alles durchgerechnet und durchgeklügelt. Da kannst du schieben und rechnen, solange du willst. Dieser Mann weiß, was er tut. Ich folge ihm schon seit 5 Jahren jetzt. Und es ist alles, was ich je gefunden habe, wasserdicht. Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, dass er viele Kirchen in Amerika unterstützt. Dieser Mann mit seinen Millionen. Er ist wirklich integer. Ich sage das nicht so schnell. Ich hatte in den 90er Jahren, nein, Anfang 2000, wollte ein Mann zu uns kommen und über dieses Kapitel reden. Aber ich sagte, nein, ich kenne dich zu wenig, ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Ich werde das erst machen, wenn ich jemanden gut genug kenne. Okay, und dann 8. Schritt, und jetzt kommt's: baue deinen Wohlstand aus und gib und sähe links und rechts. Ja. Trevor hat nicht sein ganzes Dienst vorgestellt, aber hat wirklich in den armen Vierteln hilft der jungen Leuten, ihre Gabe zu entdecken. Und stell dir vor, er wäre hier gewesen am Sonntagabend und Gott hätte zu dir gesprochen, gib diesem Mann 10.000 Euro, damit er diesen Leuten hilft. Dann hättest du in deinen Geldbeutel geguckt und dann, ja, auf dem Konto habe ich noch über 50.000, ja, gebe ich mal 10. Kein Problem. Wenn du diese Schritte tust, sagt Ramsey, in 2 Jahren bist du aus den Schulden raus. Wenn du das wirklich betreibst, bist du in 2 Jahren aus den Schulden raus. Nicht hausgerechnet, alle anderen Schulden. Egal, ob du 2.000 Schulden hast oder 60.000 Schulden hast oder 100.000, in 2 Jahren bist du draußen, wenn du das tust. Wenn du das für 10 Jahre machst, treu, dann hat er gesagt, habe ich Tausende, die Millionäre geworden sind mit diesen 7 Schritten. Und die unterstützen jetzt das Reich Gottes. Und die unterstützen arme Leute. Und die kaufen Menschen Rollstühle, die kein Geld haben dafür. Und die kaufen Leuten Musikinstrumente. Und er selber kauft eigentlich regelmäßig für Leute, die kein Geld haben, Autos. Keine teuren. Hier hast du 3.000 Dollar, hol dir ein Auto, das funktioniert. Das macht er. Jeden Tag. Wir müssen nicht dahin kommen. Aber ich möchte, dass wir alle nicht mehr dem Geld dienen müssen und das Geld macht uns immer so, sondern dass wir so frei sind, dass Gott zu uns sprechen kann und dass wir dann tun, was Gott uns sagt. Ist das eine gute Idee?
Ja.
Danke. Okay. Also, was machen wir damit? Wenn wir Gott zuerst ehren, sag mal Gott zuerst, den Rest dann gut verwalten, den Zehnten geben, den Rest dann gut verwalten, dann wird der Segen auf deine Finanzen kommen, dann wirst du geben können, dann wirst du säen können und wenn du säst, wird mehr zurückkommen. Es kann nicht anders. Gott ist jemand, der den Samen immer vermehrt. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich habe nie gesehen, wie aus einer Knolle, einer Kartoffel nur eine wird. Jede Knolle, die wir reingesteckt haben, war nachher 5 oder 10 oder 20. Und Gott wird das mit deinen Finanzen machen. Aber er wird verlangen, dass du treu bist.